Ich begrüße meinen heutigen Gast mit einem freundlichen Kopfnicken, denn ich weiß, dass er nicht oder nur ungern erwidern würde, Servus, Hallo oder Grüß Gott, denn was wäre daran seltsam?
Hallo würde ich sogar sagen geht, aber Floskeln allgemein sind nicht so schön.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Jason von Jutatschenka. Abenteuerleben mit Autismus.
Und er sitzt mir freundlich und offen gegenüber und es gibt, glaube ich, ein paar Spielregeln für beide Seiten. Wir haben das Händeschütteln schon mal gelassen. Dafür gibt es einen guten Grund.
Körperkontakt, wenn er vermeidbar ist, sollte vermieden werden.
Okay. Und ich hatte es auch bereits verdrängt, gestehe ich, aber auf Ihren Wunsch vorhin einen Corona-Test gemacht mit Nasenstäbchen. Das war auch wichtig.
Ja, ich meine, die Erkrankung zirkuliert nach wie vor und ich lese immer gerne Studien.
Was man vermeiden kann, sollte man vermeiden.
Richtig.
Wir haben eine Stunde vor uns. Siezen oder duzen?
Duzen ist mir lieber.
Okay. Können und sollen wir im Studio noch irgendwas verändern?
Nee, passt so.
Schön. Ich wurde auch gebeten, bitte keine Ironie, also das sogenannte Augenzwinkern oder das Gegenteil meinen vom Gesagten, weil es unverständlich ist für dich oder schlicht sinnlos?
Beides, würde ich sagen, aber in erster Linie unverständlich. Ich denke, es ist einfacher, wenn ich sicher davon ausgehen kann, dass das gesprochene Wort wahr ist. Denn wenn ich immer erst überlegen muss, ist das jetzt wahr oder falsch, dann kann man das Reden ja auch eigentlich lassen. Dann enthält der Satz ja keine Informationen mehr.
Also Smalltalk und Herumgewitzel ist gar nicht deins. Ach,
man darf gerne Witze machen. Ich würde sagen, ich habe auch einen speziellen Humor. Aber es ist manchmal hilfreich, das zu kennzeichnen.
Das Ganze hat einen Namen, Asperger. Autismus, aber ein Kernelement, so verschieden die Ausprägungen sind. Denken und sagen und handeln ist bei dir weitgehend oder fast immer eins?
Das ist eine sehr gute Beschreibung. Den Namen Asperger hat es gerade nicht mehr, sondern es ist nur noch Autismus. Also diese Subtypen, die sind wissenschaftlich veraltet, die werden noch nicht mehr verwendet. Aber ja, Autismus kann man in meinem Fall sehr gut damit beschreiben, dass Denken, Sagen und Handeln eins sind, ja.
Auf dich kann man sich verlassen?
Es gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Aber wenn ich etwas sage, dann kann man sich darauf verlassen, dass ich das so meine. Und wenn ich etwas denke und an etwas glaube, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass ich dementsprechend handle, ja.
Bei Millionen Menschen ist es ja anders. Aber dieses anders gilt als Normalfall. Wie kommt dir das vor?
Seltsam. Ich meine, ja, bei der Mehrzahl der Menschen ist das definitiv anders. Bei der Mehrzahl der Menschen habe ich häufig das Gefühl, dass Handeln und Sagen überhaupt keinen Zusammenhang haben, also gar keine Korrelation. Ob das normal ist? Ja, die Mehrheit der Menschen macht das vielleicht so. Normal finde ich das nicht.
Im Grunde ist es auch bedenklich.
Es ist sehr bedenklich.
Du kannst oder du willst nicht lügen, auch keine Notlüge.
Auch da würde ich sagen, beides. In erster Linie ist das Nicht-Wollen. Eine Lüge ist wie ein schwarzes Loch der Kommunikation. Also LügnerInnen kann man einfach nicht trauen. Denn wenn ich nicht weiß, ob das wahr ist, wie soll ich mit dieser Person koexistieren? Wie soll ich glauben, dass irgendetwas wahr ist? Wenn diese Person spricht, dann enthalten ihre Worte überhaupt keine Informationen, weil ich ja für jedes Wort einzeln überprüfen muss, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Deswegen muss ein gesprochenes Wort immer, immer, immer wahr sein und das Nicht-Können. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man lügt, dann muss man ja auch immer kohärent lügen. Also man muss sich ja merken, was hat
das
man
wegen. Das ist anstrengend.
Das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, ja.
Aber anstrengend ist sicher auch, gnadenlos ehrlich zu sein. Du kennst auch das Sprichwort. Das würde zum Beispiel bedeuten, man trifft einen Menschen, von dem man was erwartet, einen Vorgesetzten erstmalig. Man findet ihn unsympathisch und sagt, freut mich, Sie zu sehen.
Nee, das würde ich tatsächlich nicht machen. Also man muss auch aufpassen, man darf Ehrlichkeit nicht mit Respektlosigkeit verwechseln, ja. Es ist nicht ehrlich, eine Person einfach zu sehen, und dann einen negativen Kommentar zum Beispiel über ihr Aussehen oder sonst etwas zu machen, weil einem das gerade in den Kopf kommt. Das ist nicht Ehrlichkeit. Man wurde nicht danach gefragt. Die eigene Meinung interessiert niemanden in diesem Fall. Deswegen würde man das natürlich auch nie sagen. Aber wenn man gefragt wird, dann muss man das sagen, was man denkt.
Du bist gestern mit deinem Papa nach München gekommen.
Ja.
Zugfahrt war davor geschaltet. Ich habe gehört, du magst es sehr, ja, Zugreisen. Aber da prasseln doch zig Eindrücke auf dich ein. Und ich habe gelernt, Autisten haben es gern kontrollierbar, überschaubar.
Da hast du tatsächlich einen guten Punkt. Das ist ein kleines Paradoxon. Ich kann nicht in der Stille sitzen und nichts tun. Dafür bin ich zu rastlos. Es muss irgendwie in Bewegung sein. Auf der anderen Seite sind all die Dinge, die ich gerne tue, verbunden mit Dingen, die ich überhaupt nicht gerne mag. Eben zum Beispiel Zugfahren. Ich liebe die Züge und ich liebe das, aus dem Fenster zu schauen und mit verschiedenen Zügen zu fahren und auch gerne umzusteigen, wenn viel schief geht. Ich mag das an sich. Es ist aber eben häufig damit verbunden, dass da ja auch andere Menschen in dem Zug sind und die verhalten sich häufig respektlos und häufig mal lauter oder es gibt Gedrängel beim Ein- und Aussteigen. Das wiederum sind alles Punkte, die kann ich überhaupt nicht leiden.
Bist du dann so offensiv und sagst, das belastet mich ungemein, weil ich ein Autist bin und das beschäftigt mich ganz anders als Sie, das Gerempel und was Sie da durch die Gegend rufen?
Das lassen Sie es bitte bleiben. Ja, durchaus. Wenn ich der Meinung bin, dass damit keine Gefahr für mich einhergeht, dann sage ich das natürlich. Begründung bin ich ehrlich gesagt in der Regel nicht schuldig, meiner Meinung nach. Deswegen belasse ich es meistens bei. Ich meine, in der Regel ist ja auch so, dass das Verhalten, das mich als Autisten dann stört, wahrscheinlich wegen meines Autismus, das ist ja auch eigentlich so nicht okay. Also, was viele dort in Zügen machen, das ist einfach respektlos und ich leide halt in besonderem Maße dann darunter. Deswegen braucht die Begründung meistens gar nicht.
Es sind ja zahllose Zugreisen gewesen, die dein Papa und dich durch die Lande gebracht haben. Der ist übrigens mitgekommen, sitzt hinter der Trennscheibe und kommt danach noch dazu für zwei Runden im Lauf der Stunde. Ihr seid bekannt geworden durch das Buch und den Kinofilm Wochenendrebellen. Vater und Sohn auf der Suche nach dem passenden Fußballverein für dich und mittlerweile alle drei Ligen erkundet, alle 56 deutschen Profivereine gesehen. Welcher kam denn am nächsten ran an diesen Lieblingsverein und warum wurde es dann doch nicht?
Es gab mehrere Vereine, bei denen nur ein einziges Kriterium letztlich gefehlt hat und es daran gescheitert ist. Das ist zum Beispiel St. Pauli, wo sie einen Spielerkreis gemacht haben. Das war zum Beispiel auch Werder Bremen, wo wir begleitet wurden von einem Fernsehteam, das sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, mich zum Werder Bremen-Fan zu machen. Das sehr viel bedacht hat, aber leider nicht den Spielerkreis, den die Spieler dann gemacht haben.
Das geht nicht, dass die sich formieren zu einem geschlossenen Kreis?
Das ist eines der Ausschlusskriterien, ja.
Weil es dich stört?
Ja, also es liegt nicht am Kreis. Kreise als geometrische Flächen sind toll, aber es liegt an den Berührungen und vielleicht auch ein bisschen an meiner ganz, ganz, ganz kurzen aktiven Zeit in der F-Jugend, wo es diesen Kreis halt gab, der für große Probleme gesorgt hat. Und der hat sich so negativ irgendwie eingebrannt bei mir, dass ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt mir einen Lieblingsverein suche, dann darf der den nicht machen.
Kein doofes Maskottchen. Mhm. Das Stadion sollte energieeffizient sein. Nicht zu viele bunte Fußballschuhe. Also am Ende ist keiner über die Latte gekommen.
Nee, immer ist es irgendwo gescheitert. In der Regel entweder am ökologischen, am Maskottchen oder am Spielerkreis.
Aber du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben? Vielleicht in Japan?
Vielleicht in Japan oder in der Schweiz jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann einen finden. Ich würde sagen, die Chancen sind vielleicht 50-50. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht schlimm, wenn wir für immer weitersuchen.
Und vor Jahren im Buch war die Rede vom Krieg im Kopf.
Ja.
Also vom Prasseln der Eindrücke, vom Schweren, das auseinanderzuhalten, wesentlich, unwesentlich, was für dich gerade von Bedeutung ist. Erlebst du es als Besonderheit oder als Behinderung?
Der Krieg im Kopf, der ist ganz klar eine Behinderung. Also wenn ich in diesem Zustand bin, in dem ich auch praktisch zu nichts wirklich in der Lage bin, sondern es nur darum geht, mich irgendwie selbst zu erhalten gerade und auch dieses extrem, extrem negative Gefühl, das damit einhergeht, das behindert mich ganz klar.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Jason von Jutatschenka. Chaos auf Augenhöhe.
So, der Buchtitel. Mhm. des zweiten Buches. Es ist die Fortsetzung in gewisser Weise der Wochenendrebellen. In dem Fall gab der Vater ein Budget vor für eine Urlaubsreise, rund 1000 Euro, und er hoffte wohl auf eine Woche Strandurlaub in der Türkei. Es wurden 20 Tage mit der Bahn. Wo und wie?
20 Tage mit der Bahn in 10 osteuropäischen Ländern. Ja, es war eine der ganz wenigen und immer seltener gewordenen Fälle, in denen Papsi tatsächlich mir die Planung allein überlassen hat. Eines von seinen gewagten Versprechen war eben, ja, er macht alles mit, was ich mir dort überlege.
Und mutig.
Würde ich auch sagen, ja. Aber das war sein Versprechen und davon habe ich dann umfassend auch Gebrauch gemacht und habe diese Reise geplant für uns.
Was war das schönste Erlebnis?
Das ist unmöglich zu sagen. Mein Lieblingsziel war das Buzlucia Monument, ein altes, verlassenes kommunistisches Denkmal in der Mitte Bulgariens. Es war völlig verlassen und es ist einfach ein so skurriler Ort. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es gibt unzählige Momente auf der Reise, die extrem schön waren.
Nur ein Leihwagen war, glaube ich, nicht dabei, oder?
Wir sind immer mit der Bahn oder mit dem Bus gefahren.
Oder gelaufen.
Oder gelaufen.
Ich habe eine Szene vor Augen, da kommt ihr noch in der Nacht irgendwo an und euch trennen ein paar Stunden Fußmarsch von Sarajevo.
Ja, das war, man muss vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Ich wollte unbedingt mit der Tito-Bahn fahren. Das ist eine Bahnstrecke, die im ehemaligen Jugoslawien gebaut wurde, von Belgrad an die montenegrinische Küste. Das war mein allererstes Ziel, das wollte ich unbedingt fahren, weil das eine total coole Bahnstrecke ist und über die höchste Eisenbahnbrücke Europas führt. Eigentlich führt die ja bis ans Meer. Mhm. Und ich wollte aber gleichzeitig unbedingt noch nach Sarajevo, um die alte olympische Bobbahn zu sehen, die im Gebirge jetzt vor sich hin rostet. Und es war eigentlich recht sicher, das funktioniert nicht zusammen. Und ich habe dann in letzter Sekunde noch einen Weg gefunden, wie es funktioniert. Dieser Weg hat aber erfordert, dass wir eine Haltestelle vor dem Meer aussteigen und in einen Nachtbus nach Sarajevo steigen. Also nach 12 Stunden Zugfahrt, dann direkt 9 Stunden Nachtbusfahrt. Und das haben wir dann gemacht und Papsi war dementsprechend gelaunt. Und dann ist dieser Nachtbus mit 3 Grenzkontrollen über Nacht morgens angekommen in einem Ort, der dann nicht Sarajevo war. Und das war, Papsi würde sagen, das war einer der Tiefpunkte der Reise. Wahrscheinlich nicht der Tiefpunkt, aber einer. Ich fand es eigentlich immer noch ganz lustig.
Wir reden von 21 Stunden. Gibt es dann mittendrin auch manchmal sowas wie Mitleid mit dem Papa?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich denke nicht,
dass er lacht ergeben hinter der Scheibe.
Das ist ja keine Geschichte von Leid. Also natürlich, es gibt immer mal wieder Momente, die sind nicht schön. Es gibt ja auch immer mal wieder Momente für mich, die sind nicht schön. Ich meine, ein paar Stunden später habe ich in einem kroatischen Nachtzug kotzend über so einer Toilette gehangen. Das war ja auch nicht schön. Aber alles in allem war es ja eine unfassbar tolle Zeit. Und es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Grund für Mitleid.
Und eins ist klar, der Plan wird durchgezogen.
Der Plan wird durchgezogen.
Der Reiz beider Bücher ist ja, man lernt beider Perspektive kennen und wie sie ticken. Sie haben beide einen ziemlich schrägen Humor, finde ich. Und sie lernen auch beide was voneinander. Was meinen Sie denn, hat Ihr Vater von Ihnen gelernt?
Ich denke, Papsi hat von mir gelernt, dass er am Anfang ja noch gedacht hat, er müsste eigentlich mir was beibringen auf unseren Reisen. Und er hat gelernt, dass vieles von dem, was ja, viele neurotypische Menschen vielleicht für normal halten, wir hatten ja Anfang kurz drüber gesprochen, was wir gar nicht hinterfragen, dass das keiner rationalen Begründung standhält. Ja, dass vieles, was Menschen einfach so machen, eben zum Beispiel das Lügen, dass das nicht zu rechtfertigen ist, dass es nicht logisch erklärbar ist und dass wir es eigentlich auch nur machen, weil es irgendwie alle machen oder weil wir es schon immer gemacht haben. Das sind die zwei klassischen Begründungen. Und Papsi hat mir selber, also ich muss da gar nicht spekulieren, wir haben da viel drüber gesprochen, was wir voneinander gelernt haben. Und er hat mir selber erzählt, dass seine Erwartungen, dass er mir eigentlich beibringt, wie das so funktioniert, dass die ein bisschen unterlaufen wurden, insofern das Voneinander-Lernverhältnis sehr viel ausgeglichener war.
Ja, ich überlege gerade, im Bekanntenkreis wird bedauert, der Gang der Entwicklung, auch mit Blick aufs Klima. Es wird aber weiter geflogen. Und irgendwann nach dem vierten Bier heißt es dann, so ist der Mensch, Widersprüche muss man aushalten.
Ja, ich kann da eigentlich gar nicht so richtig drüber lachen. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also ich verstehe nicht, wie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht mittlerweile gar nicht mehr um Täuschung, wenn man die Unwahrheit spricht, sondern es ist den Menschen wirklich egal, ob etwas wahr ist oder nicht. Ja, also wenn ich mir anhöre, wie offensichtlich teilweise gelogen wird und dass die Menschen sich anscheinend trotzdem nicht, ich sag mal, für dumm verkauft fühlen. Also wenn ich mir anhöre, was dort teilweise an Lügen zum Beispiel über das Klima oder über Klimaschutz erzählt würde, ich würde mich beleidigt fühlen, dass Leute denken, ich würde das glauben. So. Und dass Menschen aber bereit sind, das einfach zu glauben, führt mich zu der Spekulation, dass es gar nicht so ist, dass da besonders raffiniert getäuscht wird, sondern dass es immer mehr Menschen tatsächlich egal ist, ob eine Aussage wahr ist oder falsch. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Form des Lügens, weil sie einen Angriff auf das Konzept der Realität als Ganzes darstellt. Das macht mir große, große Angst und es könnte für unsere ganze Zivilisation zum Problem werden im Fall des Klimas, ja.
Wenn das auf eine bittere Weise normal wird. Sie haben ja selber irgendwo gesagt, der Begriff gehört ausschließlich in die Mathematik.
Ja.
Es gibt die Gaußsche Verteilungskurve.
Zum Beispiel.
Wenn eine Riesengruppe so handelt, dann ist das eine neue Normalität, die aber... Jetzt ist der Rucksack umgefallen, mit dem es nachher noch in Zug geht. Dann ist es eine neue Normalität, die für Sie regelrecht bedrohlich ist.
Es ist nicht nur für mich bedrohlich, es ist objektiv bedrohlich. Also die Dinge, über die ich dort spreche, das sind selten Meinungen, sondern in aller Regel sind das physikalische Fakten. Also ich meine, wenn wir beim Klima waren gerade, das Klimaproblem, das resultiert daraus, wie Materie mit Strahlung interagiert in unserer Atmosphäre. Ja, das ist ganz, ganz klassische, seit 100 Jahren bekannte Physik. Das ist, hat nichts mit Meinungen zu tun. Das ist auch nicht irgendein ganz nischiger Bereich, wo sich irgendwer was ausgedacht hat. Das ist so wahr, wie wahr ist, dass 1 plus 1 gleich 2 ist.
Ich rede mit einem 19-Jährigen, der allerdings schon sein nahezu ganzes Leben sich mit der Astronomie beschäftigt, mit Physik. Und ich ahne die Antwort, wenn ich Sie frage, welches ist denn der faszinierendste Himmelskörper?
Die Erde.
Dachte's mir. Sie haben, glaube ich, irgendwo mal einen Aufsatz oder ein kleines Büchlein geschrieben, Traumschiff Erde. Mhm. Im Wissen, was da draußen los ist, bei minus 200 Grad und Vakuum und Sonnen, die 10-mal so groß sind und alles verbrennen, was in der Nähe ist. Es ist ein Juwel, auf dem wir hier sitzen.
Das ist es. Und es ist eines der größten Rätsel überhaupt, warum wir überhaupt hier sein können. Ich meine, es gibt, das nennt man Feinabstimmung der Naturkonstanten. Ja, es ist nicht nur so, ich meine, es ist offensichtlich, wäre die Erde ein bisschen weiter von der Sonne entfernt oder ein bisschen näher dran, dann gäbe es hier kein flüssiges Wasser und damit gäbe es kein Leben. Aber diese Feinabstimmung geht viel, viel weiter zurück. Wenn wir uns die fundamentalen Naturkonstanten, also die Spielregeln des Universums praktisch angucken, ja, die Elementarladung, die Gravitationskonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum, das sind Zahlen, die bestimmen, wie passieren Dinge im Universum. Und all diese Zahlen stimmen exakt auf viele, viele Nachkommastellen genauso. Und wären sie ein bisschen anders oder wäre nur eine davon ein bisschen anders, dann gäbe es uns nicht oder dann gäbe es eventuell gar keine Planeten oder Sterne oder das ganze Universum nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich würde hoffen, dass ich irgendwann vielleicht selber mal eine Theorie finde, die zeigt, diese Feinabstimmung gibt es gar nicht. Die können viel, 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 viel weiter verteilt sein. Oder aber, dass ich eine Theorie finde, die sagt, aha, aus dem und dem Grund müssen die Konstanten so sein und können gar nicht anders sein. Aber heute bleibt mir nur zu sagen, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es sollte uns extrem, extrem dankbar und demütig stimmen.
Wir verbrennen gerade das große Los. Oder es gibt auch sowas wie Gott.
Das weiß ich nicht. Ich tendiere dazu zu sagen, nein, ich kann es weder widerlegen noch beweisen. Ob im Universum ein schöpferisches Prinzip zugrunde liegt, weiß ich nicht. Ich denke, Wissenschaft bedeutet, eine Erklärung zu finden, die gerade ohne Gott auskommt. Aber egal, ob man nun an Gott glaubt oder nicht, was definitiv Fakt ist, dass wir diese große, große Chance, die wir bekommen haben, dass wir sehr, sehr undankbar mit diesem Geschenk umgehen, ja.
Jetzt flüchten sich ja viele in Konsum zum Beispiel,
ja,
weil die Dinge so unerfreulich sind. Nach Aktenlage, das erste Buch war sehr erfolgreich. Der Film war auch sehr gelungen und auch sehr erfolgreich. Nahezu 1 Million Besucher. Da gibt es mit Sicherheit auch ein bisschen Einnahmen. Haben Sie sich denn von dem Geld irgendeinen Wunsch erfüllt? Irgendeinen Konsumartikel gekauft?
Also bei uns zu Hause funktioniert es so, wir haben die Familienvereinbarung und alle Einnahmen sozusagen der gesamten Familie, egal von wem, egal ob über Film, über die Job von meinen Eltern über irgendwas, gehen in die gemeinsame Kasse und darüber wird gemeinsam verfügt. Und ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so drin, weil für die Finanzen zuständig ist meine Mama. dementsprechend weiß ich gar nicht genau, was aus dem Geld wurde.
Und das für Sie persönlich gab es die Option eines, man nennt es Lustkauf, Kennen Sie den Begriff?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Dass man einfach, vielleicht auch unvernünftig, einen zu großen Wunsch hat, aber es ist plötzlich möglich und man macht es einfach.
Das klingt nicht besonders sinnvoll, um ehrlich zu sein. Also natürlich ist es auch so, dass ich mir Dinge kaufe, weil ich sie irgendwie gerade haben möchte. Also irgendwas zu essen, worauf ich gerade Lust habe. Ja, natürlich. Aber
bei Ihnen könnte es zum Beispiel ein richtig tolles, teures Spiegelteleskop sein.
Um ehrlich zu sein, natürlich hätte ich das gerne. Aber ich würde dennoch abwägen, inwiefern das gerade dem großen Plan dient und nützlich ist. Mhm. Und sich etwas zu besorgen, was man praktisch nur, weil man genug dafür hat, um es sich zu besorgen, nicht, weil man es unbedingt braucht, das finde ich nicht besonders sinnvoll. Umgekehrt ist aber tatsächlich auch so, dass wenn ich etwas unbedingt brauche, dass ich dann wenig Verständnis dafür habe, wenn es nicht geht, weil nicht genug da ist. Also beide Richtungen liegen mir nicht so ganz.
Vielleicht wird es in ganz anderen Größenordnungen noch weitergehen und sei es mit der Hilfe in Afrika. Am zweiten Drehbuch, habe ich gehört, wird gearbeitet, um das zweite Buch eben vielleicht zu verfilmen. Mhm. Es gibt eventuell auch eine Version der Wochenendrebellen für die USA. Jetzt weiß ich nur von Bekannten in der Filmbranche, also Hollywood ändert die Ursprungsgeschichte meist extrem ab. Mhm. Wenn im Kern erhalten bliebe, wie vielfältig Autismus ist und wie besonders und dass es nicht nur ein Handicap ist, wäre es in Ordnung, wenn Ihre Geschichte einen ganz anderen Drall bekäme? Ging wahrscheinlich schon mal los mit Football statt unserem Fußball.
Also das ist ganz, ganz klar geregelt, was geht und was nicht. Dort ist ein Wertekanon vorgegeben, den ich entwickelt habe, dem auch alle Beteiligten so zugestimmt haben. Da ist ganz klar enthalten, dass die Darstellung von Autismus, dass die nicht schädlich sein darf für die autistische Community. Ja, also dass Autismus nicht als Leidensgeschichte verkauft werden darf, dass aber gleichzeitig auch klar sein muss, ja, es ist auch eine Behinderung, dass nicht zusammengearbeitet wird mit diesen ja, sehr, 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 sehr problematischen Autismusverbänden, die es in den USA teilweise gibt, wie Autism Speaks etwa. Und dass keine Heilungsgeschichte erzählt wird. Dass die Geschichte nicht so ist, ja, ich bin Autist und dann gehen wir zusammen in die Stadien und dann wird irgendwie alles viel besser und es stört mich gar nicht mehr. Ja, der Komplex Autismus, das muss kompromisslos erfüllt sein in dem Film. Meine Persönlichkeit darf nicht verfälscht werden. Ja, also es geht zum Beispiel nicht, dass ich irgendwas verspreche und es dann breche, weil das wäre nicht mehr ich, das wäre keine Geschichte über mich. Und das sind letztlich die Bedingungen. Darüber hinaus bin ich aber auch flexibel, ja. Die Sportart halte ich für nicht so wichtig, wenn man eine andere Sportart nimmt, aber dieselbe Geschichte drumherum erzählt.
Ich denke, Hollywood hat mitgehört und sich so manches notiert. Bayern 2, 1:1, der Talk. Und mein Gast heute ist Jason von Jutatschenka, geboren im Juni 2005 in Augsburg. Und für dieses Kapitel ist sein Papa Mirko mit im Raum, hat sich dazu gesetzt. Es war ihr erstes Kind. Sie hatten keinen Vergleich, schreiben Sie im Buch, und dachten natürlich anfangs, jedes Kind ist eigen und anders. Was fiel dann dennoch auf im Lauf der ersten Jahre?
Also mir persönlich ehrlich gesagt gar nichts. Also nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise mit Sorgen beschäftigte. Es war dann eigentlich eher vielmehr das dann doch auch direkter und deutlich werdendere Feedback der Frau, dass ich mich da doch mal ein bisschen mehr mit auch in die Meinungen des Kindergartens mit einbeziehen lassen sollte.
Der Kindergarten war auch komisch.
Ja, das mag sein.
Ich wollte nur sagen, dass der Kindergarten komisch war. Ich meine, das, was Paps hier angesprochen hat, das, was sie irgendwie auffällig fanden, war zum Beispiel, dass die ein Spiel gespielt haben, wo sie auf verschiedenen Planeten gelandet sind, indem sie von Teppich zu Teppich gesprungen sind. Ist ja okay. Aber das Problem war, dass sie auch auf Planeten gelandet sind, die gar keine feste Oberfläche haben, ja, Gasplaneten, Jupiter, Saturn etc. Und ich habe darauf hingewiesen und habe gesagt, dass ich das nicht okay finde, und das fanden die komisch. Ich würde eher
aber
sagen,
wie alt warst du da?
Ja, 4.
Gerade frisch 4 geworden, würde ich schätzen.
Ja, ja.
Da wusstest du, dass Uranus, Jupiter, Saturn keine feste Oberfläche haben?
Mhm. Die Mama hat sehr, sehr, sehr früh angefangen, ihm vorzulesen, und ihn haben diese klassischen Kinderbücher nie interessiert, sondern das war sehr früh dann Material, was teils von Opa rumlag mal irgendwo, der ist immer so ein bisschen in diese Richtung interessiert gewesen, aber nie so in der Detailtiefe. Er konnte gerade laufen, da sind wir von Kennzeichen zu Kennzeichen gelaufen, und erst mussten wir die ganzen Buchstaben, was ist das für ein Zeichen, aber überall wo Symbole, Zeichen, Buchstaben, Formeln, die mussten erklärt werden, schon sehr, sehr früh, sprich noch bevor die ersten tatsächlichen ganzen Sätze kamen, wurde da schon auf Autokennzeichen gezeigt.
Damals aufgeweckter Kleiner, sagt man dann auch oft.
Ja, genau. Aber nichts, was einen sorgt in dem Fall als Vater irgendwo, sondern wo man einfach sagt, Mensch, der Junge hatte halt Interesse dran. Und das änderte sich aber halt dann tatsächlich als...
die Sache mit der Holzeisenbahn?
Ja, auch sowas ist etwas, was auffällig ist. Das ist so ein bisschen eskaliert bei einer kleinen Holzbrio-Eisenbahn, parallel gleichzeitig nochmal mit einer Kugelbahn, was uns in Platzprobleme auch so ein bisschen brachte. Und die mussten immer größer werden und es mussten vor allem dann irgendwann, als dann Opa und alle mit zusätzlichen Teilegeschenken dazukommen, war es immer sehr, sehr wichtig, dass die komplette Strecke mit allem Umfang wirklich bis ins letzte Detail verbaut wurde. Und das war regelmäßig ein großer Kampf, den Jason und ich hatten. Ja.
Und Jason, ich weiß nicht, wie weit die Erinnerung zurückreicht. Mhm. Wie früh begannst du zu denken, alle anderen sind seltsam?
Ungefähr bei diesem Planetenspiel, würde ich sagen. Also im Kindergarten, ja. Im Kindergarten war es zum ersten Mal, dass ich mit Gleichaltrigen ja in Kontakt gekommen bin. Und ich habe halt gesehen, dass sie sich an vielen Stellen seltsam verhalten. Also das Planetenspiel ist ein Beispiel. Oder es gab einen Straßenverkehrsteppich. Und ich hatte ja, wie gesagt, ein Faible für Symbole. Ich hatte so ganz, ganz, ganz viele kleine Verkehrsschilder und habe die aufgestellt auf dem Teppich und dann auch kontrolliert. Also wenn Kinder dann in ihren Autos dort langgefahren sind, musste sich zum Beispiel an Vorfahrtsregeln etc. gehalten werden. Und wenn das dann nicht passiert ist, also wenn die Regeln gebrochen wurden, dann wurde ich sehr, sehr, sehr wütend und dann gab es sehr viel Streit. Und das sind so die ersten Momente, wo ich irgendwie dachte, okay, die anderen sind ja alle irgendwie ein bisschen anders.
Ja, und direkt im Anschluss stellen sie sich einfach nur das Gespräch mit der Erzieherin vor, die mir halt erklärt, dass die kleine Liliane im Alter von 3 halt keinen großen Respekt vor Jason Verkehrsregeln hat auf dem Straßenverkehrsteppich. Und das ist dann so ein Moment, wo es auch bei mir tatsächlich so ein bisschen, okay, was sollen wir jetzt tun? Soll ich ihm das verbieten? Und dann kommt man mehr und mehr ins Gespräch. Es beginnt dann ein langer Prozess durch Caritas-Begleitung und so weiter, der dann zu einem Ergebnis führt.
Ja. Du bist ja nicht nur unwillig, sondern es zerreißt dich ja schier. Du bist ja unfähig, das durchgehen zu lassen und zu sagen, macht nichts, egal. Macht jeder, wie er meint.
Es ist halt nicht egal. Wenn alle machen, was sie wollen und Regeln ignoriert werden, dann können wir nicht zusammenleben. Ich bin ein großer Kritiker von Autorität, aber Regeln, die gemeinsam beschlossen wurden, Regeln, auf die man sich gemeinsam selbstbestimmt geeinigt hat, selbst wenn man vielleicht nicht jede Regel perfekt mag, aber wo man prinzipiell emanzipiert und fair sich zusammen drauf geeinigt hat und einen Kompromiss geschlossen hat, diese Regeln, die muss man auch einhalten, ja.
Jede Familie hat ja Regeln, die sind meistens nicht niedergelegt, sie hängen auch nicht am Kühlschrank. Bei Ihnen sind es einige Gesetze nahezu, oder? Wie viele Regeln gibt's? Hauptregeln?
Zusammengefasst, die Regeln sind ja in Blöcken, in Paragraphen praktisch zusammengefasst, das sind etwa 30 aktuell.
Du hast sie formuliert?
Unterschiedlich. Also es gibt, jede Person in unserer Sitzung kann einen Entwurf einbringen, kann einen Vorschlag machen, über den dann abgestimmt wird. Die meisten kommen von mir, aber nicht alle.
Es gibt dann noch eine 14-jährige Schwester. Jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel die erste Regel lautet ja, freies Recht auf Selbstbestimmung. Richtig. Das heißt, Lani dürfte auch 10 Stunden am Handy sein oder sagen, diesen Monat gehe ich nicht in die Schule.
Richtig. Also das freie Recht auf Selbstbestimmung. Umfasst.
Der Vater schaut mich nachdenklich an.
Nein, das ist nicht nachdenklich. Ich habe die Überraschung in ihrem Gesicht gesehen, mit welcher Überzeugung er das gesagt hat. Und ich bin heilfroh, dass es bis heute nie zu der Situation gekommen ist, dass meine Tochter zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, weil ich sonst in einer sehr, sehr schwierigen Situation wäre. Aber im Grunde genommen ist das schon so.
Man muss halt auch verstehen, dieses freie Recht auf Selbstbestimmung, das lautet, heißt im Wortlaut, ja, alle haben die gleichen Rechte und dazu gehört, selbst über das zu bestimmen, was nur dich selbst betrifft. Es sind überraschend wenige Dinge, wo dieses Gesetz tatsächlich zum Anwenden kommt, weil es gibt sehr, sehr wenig, das tatsächlich nur dich als Person betrifft.
Es ist ja immer ein Wechselspiel im Miteinander.
Genau.
Und wenn ich jetzt weiß, die Mama musste regelrecht anfangs eine Dreiviertelstunde früher zum Schulbus, weil sie es schwer ertragen haben, wenn da schon einer wartet. Mhm. Dämmerte Ihnen auch irgendwann, dass es was von einer Zumutung hat, den anderen so früh mit an der Leine quasi mit hinauszunehmen?
Ich will ja nicht irgendwie unverschämt klingen oder so, aber es hat tatsächlich in meinem Kopf eine sehr untergeordnete Rolle in dem Moment gespielt, weil ich selber große Probleme hatte. Ja, ich meine, ich musste dort in diesen Bus rein und in diesem Bus hatte ich immer das Problem, dass man darf nicht stehen, ist eine Regel, aber ich konnte nur auf einem Platz sitzen. Das war eine von meinen Regeln. Das heißt, wenn ich diesen Platz nicht bekommen habe, konnte ich nicht zur Schule. Und weil ich konnte weder stehen noch mich woanders hinsetzen. Und Gleichaltrige, viele waren halt einfach keine netten Menschen und haben dementsprechend sich dann auf diesen Platz auch genau gesetzt, damit ich nicht zur Schule gehen kann. So, das heißt, jeder Morgen für mich ging schon damit los, dass ich jetzt nicht wusste, kann ich jetzt zur Schule, wie funktioniert das, was muss ich tun, um an diesen Platz zu kommen, muss ich wieder dafür kämpfen, gibt es wieder Streit? Und das war für mich einfach schon so anstrengend, dass ich, um ehrlich zu sein, echt wenig drüber nachgedacht habe, ist das jetzt für meine Mama anstrengend, jetzt früh aufzustehen und mitzukommen. Natürlich ist es anstrengend, wenn ich drüber nachdenke, dann weiß ich das auch, das tut mir auch leid, aber ich hatte in dem Moment meine eigenen Probleme und konnte auch nichts dagegen tun.
Das gilt auch für 100 Mal die DVD gemeinsam anschauen.
Das tut mir nicht leid, das macht nämlich großen Spaß.
Ja, Ihnen, die Zugfahrt von Gütersloh nach Hamm. Aber weil du die nicht alleine schauen magst, hat die Mama sie 160 Mal mit angeguckt.
Überhaupt nicht vergleichbar mit dem frühen Aufstehen und rausgehen. Ich meine, das ist eher ein...
Aber auch da hätte Mama sagen können, diesmal schaust es mal alleine.
Hat sie aber nicht.
Okay. Im Film weint die Mutter bei der Diagnose Asperger-Autismus, Streicher Asperger. Aber Sie haben gerade geschildert, es ist sehr anstrengend mitunter für alle Beteiligten und doch fragen Sie, wieso sollte man Autismus heilen?
Richtig. Ich würde sogar so weit gehen, der Begriff heilen ergibt überhaupt keinen Sinn in Bezug auf das Wort Autismus. Weil ein Autismus, das ist eine andere Verschaltung des Gehirns. In unserem Gehirn sitzt unsere Persönlichkeit, ja, das sind wir. Und wenn man sagt, man möchte eine bestimmte Verschaltung, eine bestimmte Ausprägung des Gehirns heilen, dann heißt das, man möchte eine Persönlichkeit heilen. Also man sagt letztlich, eine Person ist eine Krankheit. Und Grundgedanke auch des Faschismus und der Menschenfeindlichkeit. Deswegen halte ich den Begriff Autismus heilen, wenn man nur ein kleines bisschen drüber nachdenkt, für ganz offensichtlich hochproblematisch. Man kann es nicht heilen. Das ist auch ein wissenschaftlicher Fakt, ja. Man kann diese Verschaltung des Gehirns nicht rückgängig machen. Aber man sollte es auch überhaupt nicht heilen. Es gibt keinen Grund dafür. Letztlich geht es ihnen darum, dass sie für die Gesellschaft unbequem sind und dass man sie halt konditionieren muss, sodass sie reinpassen, dass sie niemanden belasten, dass sie niemandem zur Last fallen. Das steckt in der Regel hinter Autismus heilen.
Ich habe aus dem Buch mitgenommen, dass die Mama Fatime, die in Albanien geboren ist, sie viel zu Hause hatte.
Nordmazedonien.
Okay, viel zu Hause war mit ihnen, dass die das als stressiger erlebt hat als der Papa Mirko, der sie ab und an oder häufig mitgenommen hat auf Geschäftsreisen. Warum war es denn ausgerechnet bei sowas für sie entspannter?
Alles, was Alltag ist, vom morgendlichen Aufstehen bis zum abendlichen Zubettgehen, die Essensversorgung, Schultermine, Pädagogiktermine, das hing ja alles zu 100% auch nach der Diagnose noch an meiner Frau.
Weil Sie Außendienstler waren.
Wir haben zu dem Zeitpunkt, Jason ist ja in Augsburg geboren und wir haben unmittelbar nach der Diagnose entschlossen, zurückzuziehen nach Nordhessen, wo meine Eltern leben, die Eltern meiner Frau leben, um dort eine zusätzliche Unterstützung oder auch eine Vertrautheit. Jason hat noch immer eine wahnsinnig gute Bindung zu seinen Großeltern. Einhergehend damit habe ich aber quasi meinen Job hier unten in Bayern behalten und musste dahingehend besonders häufig in die Region Bayern, später dann aber auch expansionsbedingt in unterschiedlichste Richtung pendeln. Und da fing dann eigentlich auch erst die Phase an, 9 oder 10. Das ist ja heute ein junger Mann, dass er mich wirklich auf Reisen begleitet hat, wenn ich einen beruflichen Termin hatte und sich dann irgendwo zum Arbeiten, Recherchieren etc. tatsächlich in den Café gesetzt hat mit 10 Jahren.
Während Sie Stunden was zu erledigen hatten?
Ja, während ich meiner Arbeit nachgegangen bin.
Das war für dich auch okay?
Ja, ich habe dann zum Beispiel Traumschiff Erde geschrieben in der Zeit oder Blogartikel in meinem Wissenschaftsblog oder habe Experimente ausgewertet aus meinem Forschungsprojekt. Ich hatte auch immer gut zu tun.
2 Berufstätige unterwegs und dann nochmal jahrelang unterwegs am Wochenende durch die Fußballstadien Deutschlands. Dazu passt jetzt eine sehr eigenwillige Version der weltweiten Stadionhymne von Miller Kai aus Hamburg, 7 Nation Army.
I'm gonna fight 'em off. A 7 Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night, 'cause I can't forget.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Jason von Jutta Cenka, der echte Wochenendrebell.
Nicht der aus dem Film, sondern der leibhaftige Jason, der mir gegenüber sitzt. Einige kennen das Buch, viele auch den Film und beides wurzelt im wahren Leben. Dein Vater verspricht seinem autistischen Sohn, wir finden gemeinsam deinen Lieblingsfußballclub. Dafür lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren. Ab da geht's fast jedes Wochenende zu den 56 Vereinen aller drei Ligen. Aber nachdem ich ab und zu selber dort bin, es ist eng, es ist laut, es ist unvorhersehbar. Ja, es ist vor allem auch irrational. Wie war das anfangs für dich?
Es ist ein Abwägungsprozess. Ja, auf der einen Seite, du hast völlig recht, all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die werden nicht plötzlich leichter. Die sind immer noch schwer, die sind immer noch schwer zu ertragen.
Gar nicht deins.
Nein, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite hat es mir extrem gut gefallen. Ja, ich war total und bin total fasziniert von den Fans und von dem, was sie dort so machen und was ich dort so sehe, von diesen Massen und wie sie irgendwie handeln. Ich bin fasziniert von den Vereinen und ihren Ritualen und Traditionen, ihrer Geschichte, von dem Stadion und letztlich auch von unserer ganzen Reise als Gesamterlebnis mit Anreise und Abreise und allen Zwischenschritten, die es dort immer so gibt. Ja, das sind alles Erlebnisse, die es wert sind, diese Nachteile, die es dort gibt, in Kauf zu nehmen.
Auch wenn die ganze Sache letztlich unlogisch ist.
Vieles im Stadion ist unlogisch, das ist richtig. Aber es ist ja trotzdem real. Und als Wissenschaftler, wenn man etwas sieht, das man nicht versteht, das man für unlogisch hält, aber man sieht es ja, also es ist ja offensichtlich real. Ich will das verstehen. Ich bin neugierig. Ja, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Und vielleicht war es das so ein bisschen, was beim allerersten Stadionbesuch, ja, mich irgendwie gepackt hat dazu, dass ich das verstehen wollte, dass ich das Fansein verstehen wollte, gerade weil es mir irrational erschien.
Das hat ein bisschen was von einem Besuch auf einem fremden Planeten.
Ja.
Betrunkene Fans im Nachtzug mit Wigald Boning bei Werder Bremen. Und im Rückblick würdest du sagen, der spannende Weg allein war es wert?
Auf jeden Fall.
Und die schönste Anzeigentafel hat Union Berlin. Warum?
Ja. Das ist eine manuelle Anzeigentafel, die man bedient, indem man verschiedene Schilder hat, wo Zahlen draufstehen. Die hängt man dann immer da dran aus so einem Häuschen. Und das Problem ist, ich wollte unbedingt diese Anzeigetafel sehen. Bei dem ersten Spiel, was wir bei Union Berlin gesehen haben, ging es 0-0 aus. Das heißt, ich habe nie gesehen, wie ein anderes Schild dort dran gehängt wurde. Und das war ein großes Problem auch wirklich. Und jetzt, letztes Jahr im Rahmen des Films, haben wir gedreht in der alten Försterei. Und als kleine Entschädigung durfte ich dann die Anzeigetafel bedienen. Das war sehr schön.
Ohne, dass ein Tor gefallen ist.
Ja.
Das ist erlaubt.
Ja.
Erlaubt sind auch einklappbare Flutlichter in Babelsberg. Was ist da der Vorteil?
Ich weiß nicht, ob die wirklich einen Vorteil haben, aber sie sind halt sehr cool. Also ich meine, wo gibt es sonst einklappbare Flutlichtmasten? Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und das ist eine Besonderheit, eine Skurrilität. Das gefällt mir.
Was ist ein menschliches Sitzklo auf St. Pauli?
Ja, also eine Sitztoilette ist ja letztlich, unterscheidet sich von einer Stehtoilette. Und es gab die Regel, dass ich nur auf Sitztoiletten gehe, nicht auf Stehtoiletten. Auf St. Pauli wurden die Toiletten irgendwie gerade umgebaut. Jedenfalls gab es dort nur so einen Wagen mit so Pinkelrinnen, wo man sich praktisch vorstellt. Und es war extrem, extrem, extrem dreckig. Also der ganze Boden war auch voll von Flüssigkeiten und wie man sich vorstellt. Und ich konnte da eben nicht auf Toilette gehen, weil man muss ja stehen. Aber ich musste halt einfach sehr, sehr, sehr dringend. Und es war Winter. Und Papsi sollte das Problem lösen. Und er hat es dann gelöst, indem er aus sich selbst praktisch eine Sitztoilette gebaut hat. Also er hat sich in diese Flüssigkeit praktisch reingekniet und sich abgestützt mit den Händen, sodass ich mich dann auf seinen Schoß setzen konnte und von dort aus dann pinkeln konnte.
Wir einigen uns darauf, das ist schon viel verlangt.
Ja, das ist unangenehm für Papsi. Aber ich würde sagen, das war für mich auch nicht viel angenehmer. Also ich meine, ich musste mich nicht abstützen, aber die Alternative wäre gewesen, dass ich mir die Hose gemacht hätte und das wäre sicherlich auch unschön gewesen.
Und schön war für dich sicher auch die Bierdusche und doch hat es nicht dazu geführt, dass du sagst, so jetzt haben wir's.
Nee, so einfach ist es nicht. Ja, die Bierdusche war natürlich, die war unvorbereitet, das riecht, das ist, fühlt sich, hat auf der ganzen Haut, löst es ein Gespür aus, es sind ganz viele Sinne auf einmal, die völlig überfordert werden. Ist unschön. Ich würde auch immer sagen, dass man schon als Person, die ins Stadion geht, auch ein bisschen Rücksicht vielleicht nehmen kann, um sowas zu vermeiden. Gerade weil auch dieser Typ immer mit, er hatte so eine Tragetaktik, wie er irgendwie 8 Becher mit einmal praktisch transportieren konnte. Und gerade wo er halt mit seinen 8 Bechern da lang kam, ist halt ein Tor gefallen. Das war auch echt sehr viel Bier. Aber es hat nicht ausgereicht, um zu sagen, ich will nicht mehr, nee.
Und auch nicht das Chaos der Fanmassen. Oder hast du im Chaos auch Regeln erkannt?
Das ist ja gerade das Interessante. Das Chaos unterliegt auch Regeln. Und mein Forschungsprojekt ist es ja gerade, diese Regeln zu finden, also Ordnung ins Chaos zu bringen. Und ich würde sagen, ja, auch in Fanmassen. Ich würde sogar sagen, das hören sie vielleicht nicht so gerne. Und natürlich ist jeder Verein einzigartig. Aber viele, viele Grundprinzipien sind bei allen Vereinen auch gleich.
Da gibt es ja auch Anheizer, die das Ganze orchestrieren.
Das kommt noch dazu, ja. Das ist dann ein bisschen weniger beeindruckend, wenn es keine Selbstorganisation ist, sondern wenn es praktisch wenn es mehr oder weniger gegeben ist, dann ist ja klar, warum sich eine Gruppe so verhält. Viel spannender finde ich die Szenen, in denen es nicht vorgegeben ist, sondern in denen sich ein Verhalten einstellt, in denen alle so handeln, als wären sie eigentlich orchestriert, aber sie sind es nicht.
Das ist, glaube ich, unerklärlich, wie aus Tausenden dann ein Wir wird.
Das ist Selbstorganisation. Das ist ein Phänomen in der Physik, das sicherlich noch nicht final geklärt ist, nee.
Erkennst du auch Muster oder Methoden im scheinbar chaotischen Handeln von Donald Trump?
Ich würde sagen, ja. Ich denke, er hat ein geschlossenes, rechtsextremes, faschistisches Weltbild. Und natürlich, er mag unvorhersehbar sein, auch an einigen Stellen. Aber im Prinzip ist das alles deterministisch. Und von dem, was da bis jetzt passiert, überrascht mich ehrlich gesagt wenig. Was nicht heißt, dass es mich nicht schockiert, dass es mich nicht tief traurig macht, dass es mir keine Angst macht. Aber überraschen tut mich recht wenig.
Was mich bei dir auch nicht überrascht hat, es kam irgendwann mal eine Idee auf, auch mal ein japanisches Stadion zu besuchen. Dann allerdings nur mit dem Zug, weil du ja aus deinem Wissen heraus beschlossen hast, ich setze mich in kein Flugzeug mehr, mit Blick auf die Abgastonnen pro Sitz. Mit dem Zug nach Japan brauche ich die Transsibirische und ginge das?
Die Transsibirische ist ein Weg, aktuell schwierig über Russland. Es gibt einen anderen Weg über die Türkei und Aserbaidschan und dann das Kaspische Meer. Auch das ist momentan, die Landgrenzen Aserbaidschans sind geschlossen. Aber das sind so die beiden Wege. Aktuell ist keiner davon wirklich umsetzbar und aktuell ist auch nicht die Zeit dafür. Aber ja, das werden wir eines Tages machen.
Ich habe gerade durch die Scheibe geschaut und dein Papa wirkte nicht so traurig, dass es momentan gerade nicht zu machen ist, weil wir reden von einer Woche im Zug.
Na, mehr, deutlich mehr.
Okay. Ein zentrales Versprechen, auch nochmal mit Blick auf den Papa Mirko hinter der Scheibe. Die Welt soll besser und muss besser und gerechter werden vor dem Tod der Eltern.
Ja.
Also binnen 50 Jahren erfüllbar ist das? Fragezeichen.
Nein, meiner Meinung nach nicht. Wenn ich das alles zusammennehme, dann halte ich es für ausgeschlossen, dass wir das als Spezies, als Zivilisation so schaffen, dass die Welt tatsächlich besser wird, als sie war zu dem Zeitpunkt, als Papst das Versprechen gegeben hat. Ja, wenn ich mir allein die Klimaentwicklung angucke, die die Mehrheit immer noch nicht verstanden hat, dann bin ich mir ganz sicher, wenn man sich die IPCC-Berichte durchliest, wenn man sich jetzt anschaut, wie ganz Europa praktisch eigentlich ein Land nach dem anderen dem Faschismus wieder zum Opfer fällt, dann fehlt mir tatsächlich die Vorstellung und die Fantasie dafür, wie das irgendwie besser werden könnte. Aber was ich glaube und was ich nach wie vor, wo ich mir ganz sicher bin, wir können dennoch einen positiven Beitrag dazu leisten, dass es besser wird und dass es weniger schlechter wird vielleicht. Das haben wir auch schon getan. Und das werden wir auch immer weiter tun. Es ist nicht wichtig, optimistisch zu sein. Das ist schwer möglich, vielleicht auch gar nicht möglich, gerade wenn man gleichzeitig realistisch sein möchte. Sondern es ist wichtig, dass man das Heft des Handelns in der Hand behält. Ja, dass man die Kontrolle ein bisschen behält. Dass man nicht immer nur reagiert, sondern dass man agiert. Dass man weiß, dass man einen Plan hat, wie man gegen all das vorgeht. Und diesen Plan, den haben wir.
Ich schiebe mal an der Stelle ein. Ich rede mit einem jungen Studenten der renommierten ETH Zürich. Im Fach Physik. Und wenn wir jetzt doch noch mal beim Irrationalen und schwer Fassbaren bleiben, da sind wir schnell bei der Liebe. Da habe ich im Klappentext des Buches im ersten gelesen, mit ihr ist alles möglich, wenn man versteht, dass Lieben ein Verb ist. Also in der Grundschule hieß es ein Tätigkeitswort. Kannst du das kurz erklären, wie es gemeint ist?
Dass man etwas dafür tut, man macht etwas. Ja, es ist kein Zustand, den man einfach deklarieren kann, sondern man muss etwas dafür tun. Und ich denke, das hast du jetzt einige Beispiele genannt auf unserer Reise, wo Papsi etwas dafür getan hat. Ja, also wo er gezeigt hat, dass Lieben ein Verb ist. Es war seine Metapher ursprünglich, die kommt nicht von mir. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist das damit gemeint.
Hier kommt Army Warning und die ist wie jeder Mensch vertraut mit Liebe und Chaos. Beide gehören ja manchmal ganz schön zusammen.
Lieber länger geträumt, ich liebe das Chaos, aufgeräumt, weiter, noch zwei Schluck mehr, lass los, ich liebe dich sehr, ich halt noch kurz daran fest, bald kommt der Rest, wir werden den Alltag nicht überstehen, wenn wir uns erst bei Tageslicht sehen. Ich wollte schon immer Großfamilie sein, Mama, Opa, Kinder, alle trinken Wein, alle mögen sich, du liebst mich, ich lieb dich. Du sagst, das gibt es so nicht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Jason von Lutaschenka. Abenteuerleben mit Autismus.
Und zum Leben gehört auch die Liebe. Wie gerade im Lied, ist sie dir schon begegnet, unabhängig von Papa und Mama?
Also ich liebe auch meine Schwester und meine Freunde und Freundinnen, ja. War die Frage so gemeint, oder?
Ja, ja. Oder ob es schon mal zu einer Partnerschaft kam.
Nee, ich bin asexuell. Dementsprechend habe ich überhaupt kein Interesse an romantischen Partnerschaften und kann mich auch gar nicht verlieben im romantischen Sinne.
Das fühlst du oder hast du beschlossen für dich oder erkannt?
Das ist etwas, was man erkennt. Das ist nichts, was man beschließt, wie jede andere sexuelle Orientierung auch.
Das größte Abenteuer im Leben begann vielleicht im vergangenen Herbst, im September. Nach dem Abitur ging es von zu Hause bei Kassel an die ETH Zürich. Die ersten Wochen warst du dann da alleine?
Ja, ich war ziemlich alleine. Papsi ist am Anfang mit mir gekommen, um ein bisschen was Organisatorisches zu regeln. Aber unter der Woche war ich dann immer alleine. Am Wochenende bin ich natürlich und fahre ich auch immer nach Hause. Aber für 5 Tage muss ich mehr oder weniger alleine klarkommen. Mit Unterstützung von zu Hause natürlich. Aber wenn dann ganz akut was passiert, muss ich das Problem selbst lösen.
Das Zuhause ist dort in einer WG?
Ja, also ich habe ein Zimmer in einer Wohnung, wo ich dann noch ein eigenes Badezimmer habe. Aber die Küche, die teilt man sich.
Was ist herausfordernder, Chaostheorie und Quantenmechanik zu begreifen oder einen Studentenalltag zu leben?
Definitiv der Alltag. Was nicht heißen soll, dass der Stoff, der dort jetzt gerade gemacht wird, nicht schwer ist. Also auch das, es fällt nicht vom Himmel. Ich muss auch dafür arbeiten. Aber die Herausforderungen des Alltags sind nochmal eine andere Liga.
Mhm. Ja, ich habe im Podcast auch gehört, der Mathe-Vorkurs, die ersten Tage an der ETH Zürich, du bezeichnest das als regelrechten Schock, selbst für einen, ich sag's mal, Hochbegabten wie dich.
Ich meine, wie gesagt, es fällt nicht vom Himmel. Ich beschäftige mich mit Physik und Astronomie und unserem Universum, seitdem ich 3 oder 4 bin. Ja, und dementsprechend weiß ich eine Menge darüber und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig und deswegen will ich immer, immer mehr wissen. Und ich neige dazu, dass meine Projekte und Vorhaben eskalieren. Deswegen mag es auch sein, dass ich in meinem Forschungsprojekt zum Beispiel ziemlich erfolgreich war. So. Das heißt aber nicht, dass ich dafür nichts tun muss oder dass Dinge, die ich noch nie gesehen habe, mir sofort zufallen. Und vieles von dem, was da jetzt gemacht wird, habe ich noch nie gesehen. Und dementsprechend ist das für mich wahrscheinlich erstmal genauso schwer wie für die meisten anderen.
Die Durchfallquote ist, glaube ich, immens, oder, in Zürich?
Die ist ziemlich hoch, ja.
Und morgen ist eine Prüfung.
Die letzte und entscheidende, ja.
Toi, 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 jetzt schon mal. Ansonsten gibt es ja ständig Alltagsprüfungen wie volle Hörsäle. Gab es denn Momente, wo du gedacht hast, ich fahre einfach heim?
Nach der Wahl von Donald Trump habe ich kurz überlegt, ob ich nach Hause fahre und die Woche jetzt sein lasse, weil da wirklich der Zeitpunkt war, wo ich nicht mehr konnte und wo es sich auch nur noch lächerlich angefühlt hat, was ich hier so mache und wie ich mich kaputt mache und was währenddessen parallel in der Welt passiert. Ich habe dann aber die Wochen auch durchgehalten, bin dann am Wochenende nach Hause gefahren und ansonsten gab es keinen Zeitpunkt, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, nach Hause zu fahren. Nee.
Der Papa Mirko ist nochmal reingekommen fürs Schlusskapitel. Sie werden sich auch gesorgt haben.
Ich sorge mich seit vielen, vielen Jahren. Ja, und die Sorgen sind im letzten halben Jahr kein bisschen kleiner geworden, sondern auf vielen Ebenen dementsprechend größer. Aber wir sind viele, viele Jahre damit gut gefahren, jede Situation irgendwo dann auch zu akzeptieren, wie sie ist und dann unsere Handlung danach sehr strikt auszurichten. Und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade so mittendrin. Wenn Jason morgen die Prüfung schafft, dann ist ja auch erst sicher, dass er an dieser Uni verbleiben kann. Wenn er die Prüfung nicht schafft, ist das Kapitel Zürich abgeschlossen insgesamt.
Nee, dann gibt es
eine. Oder es gibt noch eine Wiederholungsprüfung. Gut, aber es wäre dann etwas, dass man sich damit beschäftigen müsste, dass Jason nicht mehr in Zürich verbleibt. Aber das wird nicht passieren. Das wissen wir auch schon vor der morgigen Prüfung eigentlich. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch unsere Handlungen als Familie jetzt darauf abzielen, Jason weiter in den Raum zu schaffen, dass er die Möglichkeiten nutzt, die hat.
Dazu zählt wohl auch, wir haben im Rübergehen drüber gesprochen, dass sie in Raum Zürich umziehen, sich beruflich neu orientieren. Ich meine, das ist, um das Wort jetzt noch einmal zu gebrauchen, schon der Normalfall bei den meisten Familien, dass nach der Schulausbildung mit 17, 18, 19 das Kind sein Leben lebt. Absolut. Und die Eltern ihr Leben leben.
Richtig.
Aber diese Weggabelung wird nicht geben so schnell.
Die kann es so nicht geben. Das ist die Erkenntnis, die wir alle gemeinsam in der Familie ganz klar sehen, so wie sie und ja auch schon vor Studienbeginn von Jason eine klare Bedingung, dass er gesagt hat, ich gehe nicht davon aus, der Plan geht ja für ihn zeitlich noch viel weiter, nach dem Bachelorstudium dann auch in Zürich beziehungsweise dann auch in Genf am CERN zu verbleiben. Das heißt, da ist eine Zukunft in der Schweiz geplant, von der unter anderem abhängig war, dass er gesagt hat, es muss spätestens nach 5 Jahren so sein, dass Mama und ich hinterherkommen. Spätestens nach 5 Jahren, weil parallel die Tochter natürlich jetzt die Möglichkeit haben soll, ganz normal in ihren gefestigten Strukturen ihren Schulabschluss zu machen und sich dann auch selbst zu entscheiden, wo soll es mich hinführen für ein eventuelles Studium oder was ist mein Plan. Und von daher, in diesem Prozess sind wir mittendrin, ja.
Das heißt, Sie suchen sich da eine Stelle, um mehr bei ihm zu sein.
Genau, also das, was meine Frau momentan aufrechterhält durch fertig gepackte Essenspakete, die dann mitgenommen werden können, in der Mikrowelle aufgewärmt, damit Ernährung passt. Die Situation, dass dann freitagsabends 2 große Koffer voll Wäsche kommen, die dann wieder fertig gemacht und wieder, das ist alles nichts, was auf Dauer aufrechterhaltbar ist, so in der Form, sodass die bestmögliche Alternative wäre, dass wir nicht 5 Jahre warten, bis wir uns in der Schweiz gemeinsam aufhalten, sondern dass einer schon den ersten Schritt vorgeht. Und das ist etwas, was ich jetzt versuche, mit meiner beruflichen Situation irgendwie in den Einklang zu bringen. Ja.
Sie arbeiten im weitesten Sinn in der Gastronomiebranche?
Genau, genau. Im Operations Management, im Trainingsbereich, aber auch für die Führung von mehreren Restaurants verantwortlich. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass es da auch durchaus in der Schweiz Bedarf gibt. Plus die zusätzliche Auflage, die hat es mir ein bisschen schwierig gemacht, dass der Sohnemann auch den Anspruch an meinen Job mittlerweile eigentlich hat. Das hat er zum Glück in der Familienvereinbarung nicht durchsetzen können, dass auch mein Job selbst irgendwo eine nachhaltige Wirkung entfalten muss, was natürlich in der Gastronomie auch immer nicht so ganz einfach ist an jeder Position.
Oder zumindest keine negative.
Oder zumindest keine negative. Das heißt, bei der großen Steakhouse-Kette wäre ich wahrscheinlich jetzt kein Bewerber im Top-Profil, würde ich sagen. Ja.
Aber diese Unbedingtheit und auch die Klarheit, die Jason hat, führt in ein langes gemeinsames Leben.
Ja, das hat er mir ja im Umkehrschluss, ich will nicht sagen angedroht, ist vielleicht auch eine Art Versprechen, dass auch die Reisen mit der Suche nach dem Fußballverein, dass ich gesagt habe, du, ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwann im tiefsten Osteuropa da so diese Stadiontreppe hochkomme, wo er gesagt hat, und selbst wenn es mit Rollator und Rollstuhl ist, ich werde dich da schon irgendwo hinkarren. Also ja, das ist das gegenseitige Versprechen eines sehr langen gemeinsamen Weges.
Aber es hat auch was von geiselhaft.
Das mag durchaus sein. Wir sind ja in den letzten 14, 15, 16 Jahren insbesondere gewohnt, ganz unterschiedliche Urteile oder Perspektiven auf unser Zusammenleben insgesamt zu haben. Und ich bin 100%ig sicher, dass das, was wir in der Familie als Vereinbarung gefunden haben, das Thema radikale Akzeptanz, das heißt, wenn Jason mir Bedürfnisse äußert, dass ich die nicht hinterfrage oder ja, aber versuch's doch mal so oder was, das kann man ja auch mal so lösen oder sowas, sondern dass ich dieses Bedürfnis erstmal akzeptiere. Und wenn das Bedürfnis ist, dass er dort rund um die Uhr, er sagt ja letztendlich, das müsste in Person ja noch nicht mal ich sein, das könnte vielleicht an vielen Stellen auch eine Haushaltshilfe sein zum Beispiel. Ja, aber auch die muss man ja realistisch betrachten, Filmeinnahmen hin oder her. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, alles klar, ich ziehe jetzt in mein Chalet an den Zürichsee und betrachte dann von dort das Studium meines Sohnes.
Ja, ich habe einen Bekannten neulich gesprochen, die Tochter, weiß auch nicht, warum es Zürich sein musste, aber sie studiert in Zürich Jura. Ihr WG-Zimmer ist 1390.
Korrekt. Ja. Das liegt ziemlich genau in der Dimension, die wir aktuell auch haben.
Da muss ein Stipendium dringend her.
So ist es. Es ist in Arbeit und wir hoffen, wir harren der Dinge, die da kommen, das nähere Auswahlverfahren, was demnächst ansteht, dann auch positiv beschieden wird. Ja.
Die Mama wurde kurz gestreift, was die heldenhaft alles geleistet hat, die ganzen Jahre. Wir wollen auch die Schwester nicht ganz vergessen, die Lani. Da ist schon eine Gefahr dabei, wenn man so jemand Besonderes hat, um den man sich auch besonders kümmert, dass der andere ein bisschen runterfällt in der Aufmerksamkeit.
Absolut, ist ja auch konkret geschehen. Das ist ja ein Part, den wir im zweiten Teil des Buches so ein bisschen versuchen, auch nochmal zumindest anzureißen. Also diese Thematik des Schattenkinds, ein ganz fürchterlicher Begriff eigentlich insgesamt, der aber in Phasen zumindest, was meine Aufmerksamkeit angeht, sicherlich auf meine Tochter zutrifft. Das weiß sie auch, da spreche ich ja, sie ist jetzt 14, haben wir schon sehr, sehr häufig, sehr intensiv darüber gesprochen, dass das Problem, was ich bei meinem Sohn ursprünglich gelöst habe, ich war zu viel im Job, zu wenig für ihn da, alles klar, jetzt kümmere ich mich ganz intensiv mit ihm und rammel dann nach 5 Tagen, die ich beruflich unterwegs war, 2 Tage mit ihm durch Stadien, führt natürlich dazu, dass dann plötzlich für die Tochter kein Papa mehr da ist. Und auch das sind Probleme, die man dann aber auch gelöst bekommt im Nachgang, wenn sie sich ihnen dann deutlicher offenbaren.
Und deine Schwester ist ein logisches Wesen oder ist die?
Gar nicht.
Nein. Irrational. Kleiderhaufen, rumchillen.
Ach, Kleiderhaufen ist nicht irrational. Ja, also ich meine, chaotisch bin ich auch, aber meine Schwester ist nicht nur chaotisch, sondern sie ist auch wirklich, wirklich irrational. Ich verstehe sie nicht, aber muss ich auch nicht.
Das würde ich gern, aber. Schöne kurze Schlussformel. Blick mal vielleicht noch voraus. Menschen, wir haben es mehrfach jetzt verstanden, wir wissen es alle, sind häufig unvernünftig, ängstlich, treffen kurzfristige Entscheidungen zum eigenen Vorteil. Viele hoffen auf die KI, die dann unbestechlich den besten Weg weist, oder die Technik, die uns rettet. Du nickst?
Ich halte es für ein bisschen falsch zu glauben, dass irgendeine Technik uns schon retten wird. Wenn man sich mit den Techniken, die uns retten sollen, mal ein bisschen näher beschäftigt, dann sind das alles sehr vielversprechende Felder. Also Kernfusion ist ja so ein Beispiel, das immer wieder genannt wird. Tolles Forschungsfeld, wird noch mindestens 50 Jahre dauern, bis das irgendeinen Beitrag leisten kann zur Energieversorgung. Und so ist das mit jeder Technik. Wenn man sich genauer damit beschäftigt, liegt der Teufel im Detail. Es gibt keine Wunderwaffe, die uns sofort retten wird und alle unsere Probleme lösen wird. Die müssen wir selbst lösen. KI, sicherlich vielversprechend, ja. Ein interessanter Gedanke auch, ein eher rationales Herangehen vielleicht, wird extrem viel verändern. Ich habe die Hoffnung, dass es viel zum Guten verändern wird. Aber auch da, wir müssen die Regeln festlegen, nach denen das funktionieren soll. Ja, wir müssen die Ideen haben, wie wir eigentlich leben wollen, was für einen Planeten wir wollen. Und sehr viele Menschen wollen momentan einfach anscheinend einen Planeten, den ich überhaupt nicht möchte.
Dafür setzt du alles ein, was du gerade vermagst, auch zusammen mit deinem Papa. Die Einnahmen aus den Lesungen, auch Teile vom Film wohl, gehen in ja, Wasserversorgung in Äthiopien, habe ich gelesen. Das ist dir so wichtig, weil?
Also es geht um nachhaltige Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Tigray in Äthiopien. Und der Grund, aus dem es so wichtig ist, ist, dass Wasser die Grundlage für alles andere ist. Ja, Wasser ist die Grundlage für Bildung, für alle Geschlechter, weil nur wenn es sanitäre Anlagen, hygienische Anlagen gibt, dann können alle Geschlechter auch zur Schule gehen, müssen nicht den ganzen Weg laufen zur nächsten Quelle, um Wasser zu holen. Und nur durch diese Form von Bildung kann dann ein exponentieller Effekt entfesselt werden, dass die Menschen dort in der Lage sind, dann auch selbst dafür zu arbeiten, dass die Gesellschaft besser wird und selbst an einer besseren Welt zu arbeiten. Und nur mit einem solchen exponentiellen positiven Effekt können wir mit all den exponentiellen Verschlechterungen, die es gerade gibt, mithalten.
Und ich glaube, du wirst alles dran setzen in Zürich und am CERN, auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Das ist letztlich der letzte Teil dieses Plans, ja.
Aber jetzt geht's mit Blick auf den Rucksack erstmal nach Zürich.
Richtig.
Mit gemischten Gefühlen.
Ja.
Die große Prüfung morgen. Also Lampenfieber ist dir schon vertraut.
Lampenfieber, also ich bin nervös, es geht um viel. Ja, und es ist wichtig, dass ich das bestehe, nicht nur für mich, sondern auch für all die Menschen, denen ich ja letztlich helfen will auf diesem Weg. Deswegen, ja, es lastet viel, aber ich habe das unter Kontrolle. Ich muss auf niemanden vertrauen, sondern es ist allein in meiner Hand und deswegen bin ich auch recht positiv gestimmt.
Ich sage schon mal toi, toi, toi. Mhm. Und der Papa geht am Bahnhof in den Zug nach Kassel.
Genau, der fährt heim zur Tochter und zur Mama, die warten.
Und eines Tages fahren alle nach Zürich vermutlich.
Eventuell. Beziehungsweise sehr wahrscheinlich irgendwann. Was und wie und wo und wann, in welchen Abständen, das Lässt sich tatsächlich Stand heute gar nicht sagen. Ja.
Wir werden sehen und hören. Ich bedanke mich vielmals für die Stunde. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Vielen Dank.
Das Gespräch mit Jason und Mirko von Jutatschenka hören Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie auch den Podcast Die neue Norm. Drei Menschen mit Handicap sprechen über Hürden im Alltag, aber auch über alles Mögliche.